HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Barbara Peroth. Guten Abend. Eine Neuwahl ist der beste Weg, um die eigene Position in den Austrittsverhandlungen mit der EU zu stärken, um den Brexit zu einem Erfolg zu machen.
Ich fürchte, für Frau May wird es ein Tag brutalster Politik. Wenn die konservative Partei die meisten Sitze gewonnen hat, dann werden wir für Stabilität sorgen. Verlorene konservative Parlamentssitze und verlorenes Vertrauen. Ich würde denken, das reicht schon aus, um zu gehen.
No deal would be better than a bad deal.
Lieber keine Einigung über die EU-Austrittsbedingungen als eine schlechte Einigung.
Die Uhr für London tickt. Die Mitgliedschaft des Vereinigten Königreichs in der Europäischen Union endet am 29. März 2019 um Mitternacht. Deswegen ist es wichtig, dass sich nach den Wahlen zügig eine neue Regierung in London bildet, damit die konkreten Brexit-Verhandlungen dann auch begonnen werden können.
Zügig geht da jetzt aber wohl erstmal gar nichts, denn dieser Schuss ist sowas von nach hinten losgegangen. Theresa May hat sich verzockt. Da wollte die britische Premierministerin Neuwahlen, um die Gunst der Stunde zu nutzen, um ihren damaligen Rückenwind in Stimmen umzumünzen. Aber sie ist mit ihren Konservativen, den Tories, nicht mal übers Ziel gehumpelt, wie britische Kommentatoren im Vorfeld der Unterhauswahlen vermuteten. Sie hat das Ziel erst gar nicht erreicht. Denn anstelle einer komfortablen Mehrheit büßt May nun die absolute Mehrheit ein. Sie muss eine Minderheitsregierung bilden. Theresa May wollte Stabilität, das hat sie wie eine Politstanze bis zum Überdruss wiederholt. Gebracht hat sie den Briten aber das genaue Gegenteil. Unsicherheit, unklare Verhältnisse, nichts ist mehr gesetzt. Und das in einer Zeit, in der Großbritannien ja ohnehin im Umbruch ist und vor immensen Herausforderungen steht. Unser Thema heute Abend in HR2 der Tag, das Drama im gespaltenen Königreich. Und ein Drama ist es ja nun tatsächlich, tragisch nach fast schon Shakespeare'schem Ausmaß. Die Frau an der Spitze ist gerupft, macht aber trotzdem weiter.
Augen zu und durch. Das scheint heute das Motto von Theresa May zu sein. Die angezählte Premierministerin will nicht weichen, jedenfalls nicht jetzt, ungeachtet ihrer herben Wahlniederlage. Sie sei bei der Queen gewesen, so May, und die habe ihr den Auftrag erteilt, eine Regierung zu bilden.
I have just been to see Her Majesty the Queen. And I will now form a government.
Ein konservativer Parteifreund hat May mal eine bloody difficult woman genannt, eine verdammt schwierige Frau. Jetzt haben sich die Wähler als bloody difficult erwiesen. Das Land brauche aber mehr als jemals zuvor Gewissheit, meint May.
What the country needs more than ever is certainty.
Und deshalb bleibt es auch beim Brexit, stellt die amtierende Regierungschefin klar, für den die Verhandlungen schließlich in 10 Tagen beginnen sollen.
This government will guide the country through the crucial Brexit talks.
Doch im Unterhaus herrscht ein politisches Patt. May fehlt die Mehrheit. Ein Bündnis muss her. Entweder eine formale Koalition oder eine Tory-Minderheitsregierung, geduldet, ja von wem? May umgarnt die nordirische Protestantenpartei DUP, traditionell ein Partner der Konservativen.
Our two parties have enjoyed a strong relationship over many years.
Beide Parteien zusammen hätten jedoch nur eine wackelige Mini-Mehrheit. Die DUP-Vorsitzende Arlene Foster bestätigte, sie werde nun in Gespräche mit den Konservativen eintreten, um auszuloten, wie man gemeinsam in diesen herausfordernden Zeiten für Stabilität sorgen könnte.
We will enter discussions with the Conservatives to explore how it may be possible to bring stability to our nation at this time of great challenge.
Die DUP tritt für einen weichen Brexit ein, will das Vereinigte Königreich im europäischen Binnenmarkt und der Zollunion halten. Das ist für Nordirland wichtig, wegen der Grenze zur Republik Irland. May könnte hier zu einem Kompromiss gezwungen sein, schöpfen die EU-Freunde auf der Insel wieder Hoffnung. Auch Labour-Chef Jeremy Corbyn, der heimliche Wahlsieger, erklärt vorsorglich, er stünde bereit, die Brexit-Verhandlungen zu führen und dabei Jobs zu schützen durch ein Handelsabkommen ohne Zollschranken.
We are ready to undertake negotiations on behalf of this country to protect jobs and have a sensible tariff-free trade arrangement with Europe.
Corbyns überwiegend junge Anhänger feiern, denn die Labour Party hat auf den letzten Metern fast noch, gemessen am Stimmenanteil, den Spitzenplatz erreicht. Labour-Wähler Ed in London fürchtet, dass der schwierige Wahlausgang die britische Position in den Brexit-Verhandlungen verschlechtert und dem Land ein steiniger Weg bevorsteht.
I think it puts us in a bad position as far as our Brexit negotiations are concerned. I think we're in for a rocky road.
Ihre Niederlage hat sich May selbst beigefügt. Sie blieb unbeirrt bei ihrem harten Brexit-Kurs. Sie wackelte im Wahlkampf, sie wirkte verkrampft. Das Murren bei den Konservativen über das schlechte Abschneiden ist bereits hörbar. Mays politisches Überleben alles andere als sicher. Das politische Drama auf der Insel findet seine Fortsetzung.
Aus London, Stefanie Pieper. Großbritannien hat gewählt und auch wenn die Konservativen unterm Strich vorne liegen, also gewonnen haben, so hat Theresa May verloren. Ihre Strategie ist nicht aufgegangen. Es gibt keine klaren Mehrheitsverhältnisse. Sie steht sogar schlechter da als ihr Vorgänger David Cameron. Hätte das einer im Frühling prognostiziert, als die Tories in Umfragen uneinholbar an die 20% vor Labour lagen, er wäre für verrückt erklärt worden. Nun ist aber genau dieser verrückte Fall eingetreten und das eigentlich ohne Not. Diese Schlappe geht voll auf das Konto von May, die die Wahlen vorgezogen hat, auch gegen innerparteiliche Widerstände hinweg und die sie komplett personalisiert hat. Es war nicht mehr von den Tories die Rede, sondern vom Team May. Es war nicht mehr das Tory-Wahlprogramm, sondern das Manifesto der Premierministerin höchstpersönlich. Thomas Kielinger, Autor und langjähriger Korrespondent der Welt in London. Herr Kielinger, das fühlt sich eigentlich so an, als müsste Theresa May heute vor Scham im Boden versinken.
Also natürlich, privat mag das auch so sein. Ich möchte nicht mit anhören die Gespräche zwischen ihr und ihrem Mann. Aber sie ist natürlich die Tochter eines Geistlichen und gewohnt, ihre Pflicht zu erfüllen. Und es gibt eine Pflicht für die Konservativen weiterzumachen, denn sie sind die einzige Partei, die mit Hilfe ihres stillschweigenden Partners, der nordirischen Abgeordneten, regieren kann. Insofern muss sie jetzt erstmal das Beste tun, das Beste aus einem ganz schlechten Ergebnis herausholen.
Wie überraschend kam dieses Ergebnis denn für Sie persönlich?
Sehr überraschend, denn man darf nicht vergessen, dass der Jeremy Corbyn lange Zeit, erstmal war er völlig unbekannt in Großbritannien und er lag so weit zurück. Seine eigene Partei hatte ihm ja, man darf das nicht vergessen, im letzten Jahr Nachfolgeschaft fast verweigert. 80% der Abgeordneten im Unterhaus waren gegen Corbyn als Parteivorsitzenden. Was wir alle übersehen haben, ist, dass dieser Mann, der eigentlich sonst immer nur so ein Bänkelsänger des Protestes gewesen ist, seinem ganzen parlamentarischen Leben, im richtigen Moment die Wunden der Innenpolitik in England erkannt hat, in Großbritannien, und sie zum Vorreiter einer verbesserten Politik gemacht hat, die weg von der Austerity geht und endlich mal sozusagen die notleidende Bevölkerung, und die leidet hier wirklich, der Lebensstandard geht runter, ernst nimmt. In diesem Moment ist dieser Mann, der ein großartiger Populist ist, der also sehr gut auf der Bühne stehen kann, im Gegensatz zu Mrs. May, ist der richtige Mann für diese Agenda in der Innenpolitik. Und Frau May hat die Innenpolitik völlig vernachlässigt. Sie sprach immer vom Brexit, um Himmels Willen. Die Sorgen der Menschen, die hier nicht genug verdienen, die kein richtiges Dach über dem Kopf haben, die nicht ordentlich versorgt werden gesundheitlich und wo die Polizeikräfte runtergeschraubt werden. Die Sorgen sind den Menschen viel näher als die Zukunft des Brexit. Und das hat sie nicht gesehen. Sie hat sich also, wie Sie sagten, verzockt, verkalkuliert.
Corbyn ist nun als Partei- und Oppositionsführer mit diesem Wahlergebnis gefestigt, ganz anders als Theresa May. Die hat in der Nacht noch gesagt, meine Entschlossenheit ist so groß wie immer. Aber geht es denn jetzt einfach so weitermachen, einfach weiter regieren?
Ja, das ist die große Frage, die wir uns alle stellen. Sie hat gesagt, sie will jetzt, nachdem sie heute Königin zurückkam, den Wunsch des Volkes, the will of the people, was Brexit angeht, fortsetzen. Dabei bin ich gar nicht mehr sicher und wachsende Zahl von Menschen auch nicht mehr, ob die Leute wirklich noch diesen harten Brexit überhaupt wollen. Es gibt Vermutungen, wenn wir morgen ein neues Referendum hätten über die EU, es würde ganz anders ausgehen als im letzten Jahr. Sie muss sehr aufpassen, nicht in diesem falschen Schiene fortzusetzen, immer nur vom Brexit zu reden, dann auch noch von einem harten Brexit. Die Menschen hier haben eher Sorgen dafür, dass dieser harte Brexit die wirtschaftliche Notlage der Bevölkerung hier im Land eher noch verstärken könnte.
Viele Beobachter sagen, auch wenn May nun nicht ihren Rücktritt angekündigt hat, so ist es doch der Anfang vom Ende ihrer politischen Karriere. So geschwächt wie sie ist, wird sie sich nicht mehr lange halten können. Was denken Sie?
Ja, ich glaube auch. Auch diese Kooperationspartei in Nordirland hat ja eigene Vorstellungen. Die waren eher für einen schwachen Brexit als so einen starken. Die sind in vielen innenpolitischen Dingen Themen auf anderer Seite. Und sie werden eine große Konzession von Theresa May für die Politik in Nordirland verlangen. Also das ist ein schwieriges Gelände. Auch Brexit selber als Thema ist in ihrer Partei weiter umstritten. Und ich glaube, eine geeinte Front hinter sich zu versammeln, wird ihr auf längere Zeit nicht gelingen, sodass ich die Möglichkeit von einem neuen Wahl in England gar nicht ausschließen kann in den nächsten 2 Jahren.
Sie selbst wollte ja an die 100 Sitze dazu gewinnen, obendrauf auf die absolute Mehrheit. Nun hat sie wahrscheinlich 12 Sitze verloren. Jetzt haben wir ein Hung Parliament, also keine eigene Mehrheit für die Tories im Unterhaus. May will dieses Wahlergebnis kanalisieren in eine Minderheitsregierung mit Unterstützung der DUP. Mit wem geht sie da zusammen?
Ja, die DUP ist eine Partei, die selber im Moment gar nicht mal in Nordirland, in Belfast, das ist ja eine regionale Regierung, an der Macht ist. Nordirland hat zurzeit keine Regierung, weil sie und Sinn Féin, die republikanische Partei, die mit DUP in Nordirland das Sagen hatten, die haben sich zerstritten und es gibt keine Einigung. Also wird Nordirland zurzeit wieder zentral von London verwaltet. Also ist es schon sehr kuriosum, dass jetzt diese Partei, die mit ihren anderen, die republikanischen Sinn Féin, keine Regierung zustande bringen in Belfast, in diesem Regionalparlament, dass die nun plötzlich über das ganze Land mitbefindet. Und noch dazu, dass die Denkweise vieler dort der Unionisten in dieser Partei der DUP ganz anders ist. Viele sind zum Beispiel gegen die gleichgeschlechtliche Ehen, viele sind gegen die Abtreibung und andere Fragen, wo sie gar nicht auf einer Linie liegen mit der Theresa May. Also es wird sehr schwer sein, dem Land nachzuweisen, dass wir hier einen stabilen politischen Willen haben, mit dem man lange regieren kann. Ich glaube, da gibt es Sollbruchstellen und die werden sehr bald zutage treten.
Sie selbst leben ja schon 18 Jahre in Großbritannien. Macht Ihnen die Entwicklung Sorge oder begegnen Sie ihr mit britischer Gelassenheit?
Ich habe immer, auch weil ich viele Sachen studiert habe in der Geschichte hier und Bücher über die britische Geschichte geschrieben habe, geglaubt, dass dieses Land früher und auch heute mit Herausforderungen fertig wird. Sie sind eine Seefahrernation. Sie wissen, wie ungewiss das Leben auf See ist und haben immer am Ende sozusagen den Willen gebracht, mit Herausforderungen fertig zu werden. Die berühmteste war 1940, als Churchill allein stand gegen einen braunen Kontinent. Diesmal habe ich ein bisschen Sorgen, ob diese britische Entschlusskraft reicht, denn wir haben es jetzt mit 26, 27 anderen europäischen Nationen zu tun und England muss ein Verhältnis des Auskommens mit Europa heraushandeln, von dem überhaupt nicht klar ist, ob es gelingt. Und diese Frage beschäftigt mich und auch viele andere beobachten doch sehr, ob die Stabilität Großbritanniens nämlich auf lange Zeit hin unsicher ist und unberechenbar.
Und es sind halt auch viele Herausforderungen auf einmal.
Es sind viele Herausforderungen auf einmal und das übersteigt also den Willen der Menschen, mit so viel Ungewissheit fertig zu werden. Ich habe ja immer gesagt, wenn wir in Deutschland mit so einem Fragezeichen allein wie Brexit zu tun hätten, hätten wir einen kollektiven Nervenzusammenbruch. Ach. Nein, das ist den Briten, so weit sind sie nicht. Sie sind schon ein bisschen stabiler, ja, keep calm and carry on and all the rest of it, natürlich, aber ein bisschen viel ist viel, das muss ich schon sagen. Und die Sorge der Menschen hier über ihre wirtschaftliche Lage zu Hause ist groß und die Sorge über, was Brexit überhaupt bringt, wächst auch. Also man muss mal den Atem anhalten und sehen, wie dieses Drama ausgeht.
Thomas Kielinger, Autor und langjähriger Korrespondent der Welt in London. Vielen Dank. Großbritannien steht Kopf nach diesem Eigentor von Theresa May. Ausgerechnet die Insel, die immer bekannt war für ihre Gelassenheit. Auch wenn zum Beispiel mal das Hochwasser drückt, der Brite putzt unbekümmert seine Fenster. Ordnung Verhandlung muss sein, auch unter dramatischen Umständen. Und so beschreibt uns das auch Samuel Pepys in seinen wunderbaren Schilderungen von Land und Leuten. Im 17. Jahrhundert war er Staatssekretär im britischen Marineamt, bekannt aber eigentlich als ein Chronist seiner Zeit, der Restaurationsepoche. Das waren noch Zeiten, 1661, da musste die britische Staatsspitze nicht mit dem Kopf unterm Arm das neue Amt antreten, wie heutzutage Theresa May.
Krönungstag. Um 4 Uhr aufgestanden und zur Westminster-Abtei gegangen, wo ich mit Mühe und Not auf einer Tribüne an der Nordseite der Abtei einen Platz fand, auf dem ich mit großer Geduld bis zur Ankunft des Königs um 11 Uhr saß. Die Kirche ein erfreulicher Anblick mit einer rot überzogenen Estrade in der Mitte und einem Thronsessel darauf. Auch die Bediensteten, sogar die Musikanten trugen rote Kleider. Zuletzt erschienen der Dechant und die Domherren von Westminster mit den Bischöfen in goldenen Chorröcken. Danach der Adel in seinen Parlamentsroben, was prachtvoll aussah. Dann der Herzog und der König mit einem Zepter, das Milord Sandwich trug. Schwert, Krone und Insignien wurden vorangetragen. Der König, barhäuptig im Ornat, sah großartig aus. Nachdem alle Platz genommen hatten, Predigt und Liturgie. Danach unterzog sich der König vor dem Hochaltar den Krönungszeremonien, die ich und die meisten Menschen in der Abtei zu unserem großen Leidwesen aber nicht sehen konnten. Als ihm die Krone aufs Haupt gesetzt wurde, brach alles in Freudengeschrei aus. Der König schritt zum Thron, wo weitere Zeremonien stattfanden. Er schwur den Eid und der Bischof las ihm einiges vor. Dann kamen die Lords, die sich sofort wieder bedeckt hatten, als der König die Krone aufhatte, und die Bischöfe knieten vor ihm nieder. Und der Herold rief dreimal aus, wenn irgendjemand einen Grund angeben könne, warum Karl Stuart nicht König von England sein solle, so möge er jetzt kommen und es sagen.
Vielen Dank. Samuel Pepys, der Autor des Geheimen Tagebuchs und der schreibt darin aus einer Zeit, als nach dem englischen Bürgerkrieg die Monarchie wiederhergestellt wurde. Großbritannien heute, das ist auf dem Weg nach Kleinbritannien, losgelöst von Kontinentaleuropa, gefangen zwischen Brexit, Zukunfts- und Terrorangst, mit politischen Kräften am Werk, die seit 2 Jahren nichts als Turbulenzen bringen. Das war gestern nun schon die 4. Wahl innerhalb von 3 Jahren nach dem Schottland-Referendum von 2014, den Parlamentswahlen von 2015 und schließlich dem Brexit-Referendum von 2016. Jedes Jahr einmal wählen, da haben die Briten inzwischen Routine drin. Aber all diese Wahlen haben eben trotzdem oder gerade nicht dazu geführt, dass sich die Dinge mal setzen, dass das Land zur Ruhe kommt. Eine Ruhe, die es so dringend nötig hätte. Und so schwingt auch einerseits das Herz ganz weit und mitfühlend für Großbritannien von unserer Kollegin Claudia Sauter. Andererseits hat sie diese Wahl aber auch mit widersprüchlichen Gefühlen verfolgt.
Eine der verrücktesten Szenen der britischen Komikertruppe Monty Python geht so. Kommt ein Mann mit einem toten Papagei in die Tierhandlung und beklagt sich. Erst vor einer halben Stunde habe er den Vogel gekauft und jetzt sei er schon tot. Der Tierhändler bestreitet das hartnäckig und erfindet Ausreden. Der Papagei sei gar nicht tot. Er liege lediglich gern auf dem Rücken. Das sei gut für seine Wirbelsäule. Danach wird der Dialog immer skurriler, bis sich der Tierhändler schließlich einverstanden erklärt, den Papagei umzutauschen, allerdings nur in Wanderschnecken. Der schöne Vogel ist im Sketch übrigens ein norwegischer Blauling. Auch Theresa May ist heute ein norwegischer Blauling. Und Politiker der Tories tun seit dem Wahldesaster ihrer Chefin dasselbe wie der Tierhändler von Monty Python. Sie erklären, dass Theresa May gar nicht tot sei, sondern nur auf dem Rücken liege, weil das gut für ihre Wirbelsäule ist. Jedenfalls traten heute Nacht jede Menge Tory-Leute in der BBC auf, um die Niederlage schönzureden und zu begründen, warum es völlig richtig war, dass ihre Chefin Neuwahlen wollte, auch wenn man jetzt leider die absolute Mehrheit verfehlt habe. Ich hege Sympathien für diese Verrenkungen. Und außerdem Monty Python, der wichtigste Beitrag zur Humorbildung von uns Kontinentaleuropäern war. Aber ich habe diese Weihnacht auch mit widersprüchlichen Gefühlen verfolgt. Sie hat nämlich eines ganz deutlich gemacht. Die Briten wollen mehrheitlich den Brexit. Andernfalls hätten sie die Liberaldemokraten gewählt, die für ein zweites Referendum geworben haben und wahrscheinlich deshalb so abgeschmiert sind. Ich finde diesen Ausstieg aus der Europäischen Union ja so bescheuert wie einen toten norwegischen Blauling. Andererseits finde ich hoffnungsvoll, dass viele junge Briten gestern wählen gingen, anders als beim Referendum über die EU-Mitgliedschaft. Und vollends bewundernswert ist die starke Haltung der Briten mitten im Terror. Diese Kontenance wird uns fehlen, wenn der Brexit dann mal vollzogen ist.
Es sind also ganz ambivalente Gefühle in uns, die wir hier von hier aus auf die Insel schauen, voller Besorgnis, voller Respekt, aber vielleicht auch Unverständnis. Und Ambivalenz, das ist nun ein Begriff, der auch die britische Gesellschaft kennzeichnet. Mehr noch als ambivalent ist sie tief gespalten, nicht erst seit dem Brexit-Referendum. Da ist das Lager der 52er und der 48er, Zahlen, die Mehrheitsverhältnisse der Abstimmung markieren. Da ist aber auch eine Gesellschaft, die wie ein elitärer Club undurchlässig ist, eine Klassengesellschaft mit wachsender Kluft zwischen Arm und Reich. Philipp Oltermann ist Korrespondent der britischen Zeitung Guardian in Berlin. Ich habe ihn gebeten, uns mal einen Teil dieser Gesellschaft näher zu bringen, die alte Elite. Wer und was ist diese sogenannte Ruling Class, habe ich ihn gefragt.
Gut, ich meine, eine Ruling Class könnte man sagen, gibt es in vielen Gesellschaften. Das ist ja als Prinzip nichts typisch Britisches. Die typisch traditionelle Ruling Class allerdings in Großbritannien hat vielleicht ein bisschen mehr Flair und Tradition und auch eine gewisse Arroganz. Das würde man sagen, darunter versteht man in Großbritannien vielleicht einen typischen Karrieregang, wo man an einer der guten Privatschulen zur Schule geht, wie es zum Beispiel Außenminister Boris Johnson gemacht hat, der ehemalige Premierminister Cameron. Danach studiert man in Oxford, zum Beispiel PPE, einen Studiengang, der 3 Jahre dauert und eigentlich scheinbar vielen Politikern das Gefühl gibt, sie würden die ganze Welt verstehen. Und danach geht man ziemlich rasch in die Politik. Und ich glaube, dieses Wissen, dass viele der Politiker, die in der, vor allen Dingen in der konservativen Partei, sich seit Schuljahren kennen, teilweise in den gleichen Privatclubs frequentierten in Oxford, das hat über die Jahre eine ziemliche Antipathie gegenüber dieser Art von Oxbridge-Elite gefördert. Von daher kann man schon sagen, dass da wirklich Gefühle gegen diese Elite in den letzten 2 Jahren sich angestaut oder über Jahre sich angestaut haben und mit dem Brexit-Votum und jetzt nochmal mit dieser Wahl zum Überlaufen gekommen sind.
Also man grenzt sich da ab, durchaus auch durch eigene Codes, eine geschliffene Sprache und die anderen kommen nur schwer rein. Die anderen, das sind die, die sich auch als die Abgehängten begreifen, die Working Class, die billiges Essen wie knallrosa Wurst in sich reinstopft und die in vermüllte Einkaufsstraßen geht, um dort zu shoppen in Billigläden für kleines Geld. Das sind dann so die Bilder, die wir stereotyp im Kopf haben. Und da kommt nun die Politik in Person von Theresa May und warnt die Konservativen, das war vor ein paar Jahren bei einem Parteitag der Tories, wir dürfen nicht in den Geruch einer Nasty Party kommen, einer fiesen Partei. Wir müssen uns stärker der Mitte der Gesellschaft nähern. Wenn man sich dann aber anschaut, was sie da im Wahlprogramm notiert hat, dann sieht das eher aus nach einer Vertiefung der Spaltung, also zum Beispiel durch eine rigorose Sparpolitik oder Sozialpolitik.
Das stimmt. Theresa May ist in vieler Hinsicht eine zerrissene Figur. Einerseits hat sie klar versucht, sich abzugrenzen von dem geschliffenen Elite-Gentleman Cameron. Sie hat sich, glaube ich, versucht, ziemlich schnell nach dem Brexit-Votum letztes Jahr zu profilieren als eine konservative Politikerin der alten Schule. Jemand, der nicht so ganz diesen Elite-Geruch hat. Dieses Zitat der Nasty Party kommt ja auch von ihr. Sie hat es aber irgendwie dann nicht geschafft, die Nation so zu einen, wie sie sich das vorgestellt hat.
Und warum hat sie das nicht geschafft?
Das hat damit zu tun, dass sie natürlich nicht ganz ein unbeschriebenes Blatt war. Sie kam hinein als eine Innenministerin, unter deren Führung ziemlich hart gekürzt wurde in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens, unter anderem bei der Polizei. Das macht es natürlich dann schwer, nach einem Vorfall wie an der London Bridge oder in Manchester zu sagen, man würde das als Premierministerin anders machen, wenn man in mehreren Jahren als Innenministerin die Polizeimittel gekürzt hat.
Die Budgets sind insgesamt ja immer kleiner geworden, obwohl sie versprochen hat, die sogenannten Jams ins Zentrum zu rücken. Das sind die Leute, die, wie sie gerne sagt, gerade noch so auskommen, just about managing, Jam. Das heißt, Theresa May proklamiert das nur, ich will die Spaltung überwinden. Man fragt sich, wo bleiben die Taten?
Genau, es gab zum Beispiel ja auch die Ankündigung, dass man eigentlich nach deutschem Vorbild angestellte Arbeitnehmer in die Gremien setzen würde, also als deutsches Modell kopieren, Stakeholder Capitalism. Dieses Versprechen hat sie dann aber ziemlich schnell wieder vergessen. Das ist das Zerrissene an dieser Figur Theresa May, dass sie eigentlich versucht hat, vielleicht die konservative Partei wieder ein bisschen mehr in die Mitte zu rücken. Und das ist aber eigentlich, dass sie das nicht machen konnte. Das ist gerade eine Politikerin, die von der Nasty Party sprach, dann plötzlich aus irgendeinem Grund, den man nur schwer nachvollziehen kann, plötzlich auch noch versprach, dass man die Fuchsjagd wieder erlauben würde. Eine Maßnahme, die total unpopulär ist in dem ganzen Land, außer bei einer ganz kleinen Prozentsatz der konservativen Partei, die ihre eigenen Landsitze haben. Das war einfach ganz schlecht kalkuliert, ein richtiger Schuss in den Ofen.
Diese alte und dann wohl auch neue Premierministerin Theresa May, die hat immer gesagt, die Ängste des Kleinbürgertums, die nehme ich ernst. Und das bedeutet für sie aber vor allen Dingen Masseneinwanderung und illegale Einwanderung müssen dann eingedämmt werden. Was ist das für eine Perspektive für die Gesellschaft? Also da stellt sich eine Premierministerin hin und hackt auf Ausländer und Migranten rum und gleichzeitig nimmt eben auch die Gewalttätigkeit diesen Gruppen gegenüber zu.
Ja, wir wissen von verschiedenen Studien, natürlich auch von Anekdoten, dass das Klima in Großbritannien sich verändert hat. Ich würde jetzt sagen, das hat nichts nur mit Theresa May zu tun. Diese Tendenzen gab es schon vorher und vor allen Dingen durch den Aufstieg der rechtspopulistischen UK Independence Party unter Nigel Farage haben sich diese viele Leute, die vielleicht diese rassistischen Gefühle vorher hatten, haben sich jetzt getraut, das auch offen zu sagen. Ich würde nicht behaupten, dass man das nur Theresa May ankreiden kann, aber ich denke, sie hat sich nicht offen dagegen positioniert, genauso wie sie sich auch nicht offen gegen teilweise sehr extreme Positionen von US-Präsident Donald Trump gestellt hat. Und daher wird es unter Theresa May sehr schwierig sein, zu sehen, wie es da wieder eine positive Entwicklung geben wird. Ich glaube, sie hat es einfach nicht bis jetzt sich getraut, sich eine klare Position einzunehmen gegen Rassismus, für Toleranz. Diese Sprache haben wir von ihr bis jetzt noch nicht gehört. Und ich glaube auch nicht, dass sie jetzt geschwächt als Premierministerin sich trauen wird, da ihren Stil besonders zu verändern.
Auf der anderen Seite haben wir das genaue Gegenbild von May, Jeremy Corbyn von Labour, schon mal abgeschrieben und verspottet als linker Zausel, aber hat nun diese Wahnsinnsaufholjagd hingelegt. Warum? Gerade auch deshalb, weil er so ein ultrasoziales Wohlfahrtsprogramm aufgelegt hat, Reichensteuer, Abschaffung der Studiengebühren, Verstaatlichung von privatisierten ehemaligen Staatsunternehmen etc.?
Ich denke, dass das mit dem Programm sicherlich etwas zu tun hat, aber man kann bei Jeremy Corbyn das Programm nicht trennen von der Persönlichkeit Jeremy Corbyn. Ich denke, es ist nicht nur in Großbritannien so, sondern in ganz Europa, dass man sich sehnt nach authentischen Typen, die Prinzipien haben. Sowas gibt es halt heutzutage immer seltener. Jeremy Corbyn ist in vieler Hinsicht ein sturer Bock, der seit den 70er Jahren stets die gleichen Thesen vertreten hat, sich auch nie besonders eigentlich darum gekümmert hat, dass er mehr hat als seinen Abgeordnetensitz. Aber er spricht aus Überzeugung und ich glaube, das ist bei ganz, ganz vielen, besonders jungen Wählern, sehr, sehr gut rübergekommen. Und ich glaube, dass viele, viele junge Wähler und auch Wähler, die einfach Vertrauen in die Politik verloren hatten, dass sie in Jeremy Corbyn etwas anderes sehen, was sie seit langer Zeit eigentlich nicht mehr in der Politik erwartet haben. Das hat sicherlich damit zu tun, dass Corbyn so gut abgeschnitten hat. Und auch, dass es viele junge Leute gibt, die ihn unterstützen und andere junge Leute, die vorher nicht gewählt haben, mobilisieren konnten.
Philipp Oltermann, Guardian-Korrespondent in Berlin. Jeremy Corbyn als Labour-Parteichef und als Oppositionspolitiker ist jetzt also ganz fest im Sattel. Ausgerechnet er, der vor kurzem noch als linker Spinner zwar die Basis begeisterte, aber seine Partei eher verschreckte. Die Zeiten ändern sich. Damals, 1661, war das auch ein Gezeitenwechsel. Oliver Cromwell hatte zuvor versucht, England in eine Republik zu überführen. Das Konzept dafür war aber nicht tragfähig und nach seinem Tod sein Sohn ein ungeeigneter Nachfolger. Und so ergab sich die Möglichkeit für die Stuarts, mit ihren Königen zurückzukehren. Von der Krönung Karls II. Haben wir eben bei Samuel Pepys gehört und nun schildert er uns den folgenreichen Streit um eine Vorfahrt.
Beim Frühshoppen im Roten Löwen hörte ich von einem Zusammenstoß zwischen dem Gesandten von Spanien und Frankreich, die sich um den Vortritt beim Empfang des schwedischen Botschafters stritten. Der König hatte befohlen, dass sich die Engländer aus diesem Streit heraushalten sollten. Alle Soldaten in der Stadt waren den ganzen Tag in Waffen unterwegs. In der Nähe von Whitehall besonders viele Soldaten und aufgeregte Menschen in den Straßen. Ging zu den Botschaften von Frankreich und Spanien und beobachtete die Vorbereitungen. Die Franzosen machten großen Lärm, die Spanier überhaupt nichts. Erfuhr in Cheapside, dass die Spanier das bessere Ende behalten haben. Darüber freute man sich allgemein. Wir lieben alle die Spanier und hassen die Franzosen. Neugierig wie ich bin, nahm ich mir ein Boot bis Westminster und rannte durch den Schmutz und die überfüllten Straßen, bis ich die spanische Karosse kommen sah, mit gut 50 gezogenen Säbeln als Bedeckung. Unsere Soldaten jubelten laut, folgte der Kutsche, bis sie mit großem Gedränge bei den Schweden ankam. Dann zu den Franzosen und festgestellt, dass sie die übermütigsten Menschen auf der Welt sind, wenn es ihnen gut geht, und die niedergeschlagensten, wenn ihnen etwas fehlschlägt. Dann sehen sie alle aus wie Leichen, schütteln die Köpfe und sprechen kein Wort. Die Spanier haben nicht nur wie die Verzweifelten gekämpft, sondern die Franzosen auch glatt überlistet. Sie hatten ihre Gespanne mit eisernen Ketten angeschirrt, so dass man sie nicht zerschneiden konnte, und dann hatten sie jedes Pferd einzeln bewacht. Mehrere Franzosen wurden erschlagen, aber nur ein oder zwei Spanier. Das ist sehr bemerkenswert, denn die Franzosen waren 4-1 in der Überzahl und hatten etwa 100 Pistolen bei sich, die Spanier dagegen nicht eine Flinte. Das gereicht ihnen für immer zur Ehre und den anderen zur Schmach. Nachdem ich mich ordentlich schmutzig gemacht habe, heimgefahren und meine Frau damit geärgert, dass ich ihr die ganze Geschichte erzählt und mich auf die Seite der Spanier gestellt habe.
Samuel Pepys in seinem geheimen Tagebuch, das Anfang des 19. Jahrhunderts in der Bibliothek der Uni Cambridge entdeckt wurde, ein Glücksfall. Sie hören HR2 der Tag, unser Thema heute May Day, das Drama im gespaltenen Königreich. Und das Drama spielt auf einer zweiten Bühne ja auch in Brüssel. Vorhang auf, in 10 Tagen für den Beginn der Brexit-Verhandlungen, und da herrscht im Vorfeld Unsicherheit. Auch deshalb, weil da nun möglicherweise eine Theresa May als Verhandlungspartnerin auftritt, die in ihren eigenen Reihen kaum Rückhalt erfährt. Innerparteiliche Gegner wie der von ihr geschasste ehemalige Schatzmeister George Osborne zeigten sich gestern im britischen Fernsehen auffallend wohlgelaunt. Diese historische Fehlkalkulation Mays, diese Wahlschlappe, könnte nun also ihre Stellung zu Hause gefährden und vielleicht sogar ihren Konkurrenten David Davis auf den Plan rufen. Er ist ein Vertreter eines besonders harten Brexits. Und wenn der rechte Flügel nun beginnt, die Messer zu wetzen, kann May entsprechend alles andere als befreit aufspielen bei der EU. Was man auch in Brüssel weiß. Einige dort schütteln sogar hämisch den Kopf. Sebastian Schübel hat Stimmen gesammelt.
Ein Desaster sei das für Theresa May, jubelt Gianni Pittella, der Chef der Sozialdemokraten im EU-Parlament, auf Twitter. Die konservative Premierministerin müsse nun zurücktreten, fordert Pittella. Ihre Zockerei sei spektakulär nach hinten losgegangen. Auch die Grünen im Europaparlament können sich ein breites Grinsen nicht verkneifen. Verzockt habe sich May, mein Fraktionschefin Scar Keller. Die Regierung in London müsse ihre harte Brexit-Strategie nun überdenken und endlich ernsthafte Verhandlungen mit der EU aufnehmen. EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani erklärt laut italienischen Medien, ein harter Brexit, sogar der Brexit an sich, seien von den britischen Bürgern jetzt abgelehnt worden. Und der Chefverhandler des EU-Parlaments, Guy Verhofstadt, ätzt auf Twitter, nach Cameron habe nun auch May ein Eigentor geschossen. Man sei
schon ziemlich überrascht,
sagte Alexander Graf Lambsdorff von der FDP im Interview mit Phoenix. Im Ton ist er jedoch deutlich vorsichtiger, kann sich einen Seitenhieb gegen May aber auch nicht ganz verkneifen.
Jetzt steht Frau May mit Torte im Gesicht vor einem wirklich katastrophalen Ergebnis, und wir werden abzuwarten haben, mit wem wir am Ende des Tages verhandeln.
Möglicherweise sogar mit Jeremy Corbyn von der Labour-Partei, der bereits angekündigt hat, Koalitionsgespräche führen zu wollen. Allerdings will auch Theresa May eine Regierung bilden, trotz ihrer Niederlage. Chaos, schimpft CSU-Politiker Manfred Weber, der Chef der Christdemokraten im Europaparlament. EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger befürchtet, dass das Wahlergebnis den Brexit nun noch komplizierter machen werde als ohnehin schon. Im Deutschlandfunk sagte er am Morgen:
Mit einem schwachen Verhandlungspartner läuft man Gefahr, dass die Verhandlungen für beide Seiten schlecht laufen.
Auch für Markus Ferber, Europaabgeordneter der CSU, ist der Wahlausgang in Großbritannien ein schlechtes Zeichen. Dass am 19. Juni, wie bisher geplant, die Verhandlungsteams in Brüssel zusammenkommen, sei ausgeschlossen.
Die Austrittsverhandlungen Großbritanniens, die ja schon längst hätten beginnen sollen, werden weiter nach hinten verschoben.
Was das Ziel, bis Ende Oktober 2018 einen fertigen Brexit-Vertrag zur Ratifizierung vorzulegen, schwierig macht, vielleicht unmöglich.
Für uns wäre es wichtig gewesen, jetzt ein klares Mandat für die Verhandlungen zu haben und nicht mehr Unsicherheit. Ich mache mir große Sorgen über die weitere Entwicklung der Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union.
Mehr als warten kann die Europäische Union allerdings nicht. Déjà-vu, könnte man sagen. So war es beim offiziellen Austrittsbrief aus London ja auch schon. Ratspräsident Donald Tusk erklärte über den Kurznachrichtendienst Twitter, man wisse nicht, wann die Verhandlungen beginnen werden, nur wann sie enden sollen. Und an die politischen Führer Großbritanniens gerichtet, schreibt Tusk, verhindert, dass es einen ungeordneten Brexit gibt.
Geordnet ist ja nun gerade gar nichts. Ein einziges Chaos nach diesem Eigentor von May, die ihre Gegner in Westminster zum Schweigen bringen wollte, die mit einem starken Mandat in Brüssel auftrumpfen wollte. Und nun ist beides gefloppt. Das ist übrigens schon das zweite Eigentor bei den Konservativen. Schon Mays Vorgänger Cameron hatte sensationell daneben gelegen, als er wiederum seine innerparteilichen Gegner ruhigstellen wollte mit dem Brexit-Referendum, das dann ganz entgegen von Camerons Einschätzung zu einem Leave und zu seinem persönlichen Abgang führte. Nun hat sich also Theresa May ein Bein gestellt und da könnte man ja nun erwarten, dass Brüssel sagt, wunderbar, unser Verhandlungspartner ist geschwächt, dann bekommen wir als EU auch mehr durch zu unseren Gunsten. Andreas Meyer-Feist ist unser EU-Korrespondent. Andreas, ist die Situation für die anderen 27 Mitglieder also jetzt vorteilhafter als zuvor?
Nicht unbedingt. Das Ziel in Brüssel ist ja, dass alle auseinandergehen, nicht unbedingt froh und glücklich. Das ist ja nie so bei einer Scheidung, aber doch zufrieden und mit sich und dem Schicksal im Reinen. Das ist das große Ziel und das vermutete man eigentlich auch ein bisschen bei den Briten. Und jetzt ist eben die Lage ganz anders. Viele sagen hier, ja, die wissen eigentlich selbst nicht, was sie wollen. Erst stellen sie den Brexit-Antrag, dann kann vielleicht niemand nach Brüssel kommen, um die Arbeit zu machen. Am 19. Juni soll es ja losgehen mit den Scheidungsverhandlungen. Ja, das ist eigentlich absurd und das wirkt sich natürlich auf die Stimmung hier aus. Das ist wie bei einem alten Ehepaar. Einer will sich unbedingt scheiden lassen, weil es irgendwie nicht mehr geklappt hat und weil es doch noch ein anderes Leben geben muss und kommt dann aber nicht zum Anwaltstermin und da sitzt dann nur der, die die Scheidung gar nicht wollte und ist bestens präpariert mit allen Unterlagen. So ist es ja geplant gewesen in Brüssel, Start der Scheidungsverhandlungen in der übernächsten Woche. Ja, und das sind die Gefühle, die im Moment hier da sind, nicht so sehr die Gefühle, wie stehen wir jetzt da, ist May geschwächt, bedeutet das, dass der Brexit hart, weich oder mittel wird. Diese Gedanken, die entstehen so langsam, aber sie stehen nicht im Mittelpunkt.
Weicher Brexit, sagst du, manche Beobachter finden, eigentlich muss das ja jetzt auch ein weicherer Brexit werden. Anders kann man ja eigentlich die Stimmen gegen May und für Corbyn gar nicht verstehen. Und die DUP, die steht ja auch dafür, für den weichen Brexit.
Ja, das ist eine Definitionsfrage. Also hier in Brüssel, wo es ja sehr um routinierten Pragmatismus geht und man genau fühlt und schaut, was bedeutet eigentlich weich und hart. Und da sind sich viele nicht mehr so ganz sicher. Das mag an den Hornhäuten, an den Fingern liegen, die schon manchem gewachsen sind über das Brexit-Problem. Aber es ist eben so, weich bedeutet, dass es einvernehmlich und gut für alle ist, dass die Schäden sich für beide Seiten in Grenzen halten. Und man vermutet eben bei Theresa May eigentlich, dass sie einen harten Kurs einschlagen will. Das hat sie ja im Wahlkampf gesagt. Aber man denkt insgeheim, naja, vielleicht hat sie das nicht so gemeint. Und viele sagen inzwischen, diese schwache Position, die Theresa May hat und in Verhandlungen dann auch hat, denn das Ganze muss sie ja auch daheim absegnen lassen irgendwann, das wird eher dazu führen, dass es eben keine weiche Linie gibt, weil sie jetzt erst recht sich beweisen muss. Und das kann sie natürlich am besten, wenn sie an dem festhält, was sie im Wahlkampf gesagt hat und von dem man annehmen muss, dass es ihr lieber ist, sie geht einfach ohne Vertrag, als zu bleiben mit einem Vertrag, der schlecht für sie ist.
Ist das jetzt dann vielleicht auch eine Chance für die Europäische Union, stärker zusammenzustehen?
Ganz sicher. Und das hat die EU ja auch gezeigt, zum ersten Mal schon lange bevor Theresa May diese unglücklichen Neuwahlen angekündigt hat. Bei einem Sondergipfel in Bratislava, dem ersten, wo man die Briten vor die Tür gesetzt hat. Und da wurde eben Zusammenhalt demonstriert. Und offenbar hat Theresa May da gar nicht richtig hingehört, sonst hätte sie vielleicht auf diese Neuwahlen verzichtet. Denn das hat sie natürlich in eine Lage gebracht, zu reagieren und sich zu positionieren, was sie vielleicht gar nicht so wollte. Und dieser Kurs ist tatsächlich stabil bis heute. Das ist etwas ganz Erstaunliches und auch gar nicht normal für die Europäische Union, wenn man sich andere Fälle anschaut, wie Griechenland oder Flüchtlingskrise. Hier hält die EU zusammen, auch ideell. Man merkt, alle wollen dieses Europa und besinnen sich auf das, was Europa eben für alle leisten kann.
Jetzt nochmal zum ganz Praktischen. Wir haben ja gerade im Beitrag schon gehört, wieder ist wichtige Zeit verstrichen, nachdem die ganzen letzten 12 Monate eigentlich in Sachen Brexit-Deal so gut wie gar nichts passiert ist. Wie soll das denn überhaupt noch funktionieren, diesen Zeitplan einzuhalten?
Ja, das wissen die alle hier noch nicht. Also das Gefühl auch bei Jean-Claude Juncker ist im Moment so, als würde über allem ein böser Fluch liegen, als wenn das alles ein böser Zauber ist, von dem er und viele andere sich wünschen, dass er einfach so verschwinden möge. Denn man braucht natürlich jetzt Geduld. Das ist eine Fähigkeit, die bei Politikern in Brüssel nicht immer an erster Stelle steht. Die ist jetzt gefragt, das zehrt an den Nerven. Und die, die sich eigentlich drum kümmern müssen, für die ist das kein guter Job. Zumal die andere Seite sich offenbar nicht richtig kümmern will. Das Problem ist, man kann irgendwann anfangen. Man muss auch nicht nach 2 Jahren fertig werden. Was da in den Verträgen steht, ist nicht genau formuliert. Es sind schlecht geschriebene Scheidungsverträge, weil sich die EU um so ein Problem eigentlich gar nicht kümmern wollte. Und das bedeutet, es kann Jahre verhandelt werden im Prinzip, wenn die EU-Regierungschefs sagen, ja okay, verhandeln wir eben Jahre. Ende könnte auch ganz offen sein. Es muss kein Brexit sein. Es könnte am Ende auch ein Exit vom Brexit geben, auch wenn darüber heute niemand spekulieren will.
Also vieles offen, vieles denkbar. Vielen Dank an Andreas Meyer-Feist in Brüssel. Und jetzt ein großer Schritt zurück in die britische Geschichte. Wir schreiben das Jahr 1666. 5 Jahre ist es her, da wurde die Cromwellsche Puritanerrepublik abgeschafft und die Monarchie kehrte zurück. Dann das große Feuer, ein Feuersturm. An dessen Ende waren Teile der Stadt nur noch eine qualmende Ruine. Das mittelalterliche London gab es nicht mehr.
Ungefähr um 3 Uhr morgens weckte uns Jane und sagte, dass man in der Stadt ein großes Feuer sehen könne. Ich stand auf, schlüpfte in meinen Morgenrock und ging an Janes Fenster. Es sah so aus, als sei das Feuer hinten in der Mark Lane. Da ich ein solches Feuer noch nicht erlebt hatte, legte ich mich gleich wieder schlafen. Um 7 Uhr stand ich wieder auf, zog mich an, sah aus dem Fenster und stellte fest, dass das Feuer in großer Entfernung war. Ging in mein Arbeitszimmer und räumte nach dem gestrigen Großreinemachen meine Sachen auf. Jane kam zu mir und erzählte, dass heute Nacht durch das Feuer, das wir gesehen hatten, über 300 Häuser zerstört worden seien und dass es jetzt in der ganzen Fish Street bei der London Bridge wüte. Machte mich sofort fertig, ging zum Tower und sah, dass zu beiden Seiten der Brücke die Häuser brannten. Ein unendlich großes Feuer auf dieser und auf der anderen Seite der Brücke. Ging zum Kommandanten des Towers, der mir berichtete, dass es heute Morgen im königlichen Backhaus in Pudding Lane angefangen habe und dass die St. Magnus-Kirche und der größte Teil der Fish Street schon niedergebrannt seien. Nahm dann ein Boot und fuhr unter der Brücke durch. Inzwischen breitete sich das Feuer immer mehr aus und erreichte in kurzer Zeit den Steelyard. Jeder versucht, sein Hab und Gut zu retten, es in den Fluss zu werfen oder in kleine Boote.
Auch so eine Zäsur, die in die britischen Geschichtsbücher eingegangen ist, beschrieben von Samuel Pepys. Das Chaos heute, mit dem Theresa May zu kämpfen hat, ist ein ganz anderes. Chaos aber bleibt es. Ach, es ist immer schwierig mit dieser Insel. Dauernd wollen sie Rosinen picken, was es aber mit der EU nicht geben wird. Das hat Brüssel heute auf ein Neues betont. Und dauernd machen sie die Dinge so kompliziert. Hätten der Brexit, die Spaltung der Gesellschaft und der Terror nicht schon gereicht? Schon damit alleine hat Großbritannien ja genug zu bewältigen. Aber nein, es musste auch noch eine Neuwahl dazu und nun eine Schippe Durcheinander obendrauf. Trotzdem sagt Ulrich Sonnenschein, I love Britain. Gerade wegen der Schrullen, gerade wegen der Besonderheiten.
Da stimmt was nicht mit den Briten. Diesen Satz hört man gern und oft, wenn sich Einheimische auf der Insel unterhalten. Und dabei gehen sie geflissentlich über die nationalen Unterschiede zwischen Engländern, Schotten und Walisern hinweg. Mit den Iren ist es nicht so einfach, aber das ist eine andere Geschichte. Man wundert sich über sich selbst und das gern öffentlich und ist dabei britisch, so sehr, dass ein Referendum in Schottland scheitern musste. Distanziert schaut man auf den Kontinent und besinnt sich auf alte Werte. Splendid Isolation, hurra, britische Abgeschiedenheit. Als ich als junger Mann einmal auf die Insel kam, wurde ich ungeachtet meines deutschen Passes, der damals eben noch nicht so wertvoll war wie heute, an der Grenze nach meinem Barvermögen gefragt. Ich war mit der letzten Fähre gekommen, wollte per Autostopp nach London fahren und dort Freunde besuchen. Viel Geld, so dachte ich, würde ich nicht brauchen. Aber dem Grenzbeamten waren meine 150 Mark bei weitem nicht genug. Wenn ich sie jetzt reinlasse, sagte er, und sie melden sich arbeitslos, was nach EU-Recht möglich ist, dann komme ich in Teufels Küche. Vielleicht zieht man mir das dann vom Lohn ab. Er wies mir einen Stuhl zu, auf dem ich zu warten hatte, bis alle Passagiere abgefertigt und eben auch alle Autos aus dem Hafen gefahren waren. Pustekuchen, Autostopp, dachte ich düster. Als ich dann endlich an der Reihe war, er Namen, Adressen und Telefonnummern meiner Freunde notiert hatte, schaltete sich ein weiterer Beamter ein. Das ist doch alles lächerlich hier, lass ihn endlich gehen. Und so geschah es. Ich fand noch einen letzten LKW und war eine Stunde später gut gelaunt in London. Deshalb liebe ich diese Insel. Die Menschen, die ohne mit der Wimper zu zucken Fünfe gerade sein lassen können, finden immer mit Humor aus einer noch so verzwickten Situation heraus und stehen, wenn es drauf ankommt, neben dem Gesetz. Der Einzelne zählt und wird respektiert. Jeder kann sich zu allem äußern und wird gehört. Der demokratische Gedanke ist Teil der britischen Mentalität. Stiff Upper Lip hin oder her. Die englische Sprache trägt dem Rechnung. Inzwischen gibt es mehr Menschen, die sich mit Global Pigeon durch alle Herren Länder schlagen als Muttersprachler. Man versteht sich auf Englisch, nur die Lords und Ladies versteht man nicht mehr. Die Sprache hat sich in ihren Gebrauch gefügt, wird banalisiert zum Zweck und ist doch eine der poetischsten der Welt geblieben. Nicht zufällig sind Popsongs weltweit auf Englisch. Nicht immer bedeuten die Worte, was man denkt. Wenn man in England ein fremdes Grundstück betritt, fragt der Besitzer nicht unbedingt nur freundlich, ob er helfen könne. In anderen Ländern wird da schon die Flinte gezückt. Großbritannien ist ein Land ohne Meldepflicht. Nur anhand der Wahlbereitschaft, der Auflistung von Wähleradressen, kann man ausmachen, wer wo wohnt. Autokennzeichen verraten das Jahr der Erstzulassung, nicht aber den Wohnort. Der Umgang miteinander ist anonymer, es kommt vielmehr darauf an, was du zur Unterhaltung beiträgst. Und dazu muss man auch nicht viel wissen. Es geht um den Witz, die spontane, schlagfertige Äußerung, eine Bemerkung mit Esprit. Auf der Insel schätzt man, was hier weitestgehend belächelt wird. Aber manchmal denke ich, Berlin ist mal ein Vorort von London gewesen.
Berlin, ein Vorort von London, das zeigt ja auch, wie eng wir gerade hier in Deutschland mit Großbritannien verwoben sind. Darüber wollen wir sprechen mit Gerhard Dannemann. Er ist Professor für britisches Recht, Wirtschaft und Politik an der Humboldt-Universität in Berlin. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Professor Dannemann, wenn wir mal einen Bogen schlagen von der Insel auf den Kontinent, was hat dieser Wahlausgang in Großbritannien mit uns hier in Deutschland zu tun?
Ach, britische Wahlen sind immer für Deutschland interessant. Die Länder sind ja eng politisch, wirtschaftlich, kulturell in vieler Hinsicht verbunden. Im Moment natürlich ganz besonders wichtig, auch in Deutschland, für den Brexit und dessen Ausgestaltung.
Theresa May hat sich ja als Joker für diese Brexit-Verhandlungen immer die EU-Arbeitskräfte in der Hinterhand behalten. Mit der Aufforderung an sie, das Land zu verlassen, wollte sie drohen, sollte der Brexit zum Beispiel zu teuer werden. Was geschieht denn nun in dieser Frage? Was müssen die EU-Bürger in Großbritannien befürchten? Da sind ja auch etliche Deutsche darunter.
Ja, Theresa May hat nicht persönlich EU-Bürgern bedroht. Es war einige Mitarbeiter des Innenministeriums, wenn man in einem 85-seitigen Fragebogen zu einem Bleiberecht irgendwas falsch ausgefüllt hat. Richtig ist, wie Sie schon sagen, die EU-Angehörigen sind so ein bisschen als Faustpfand verwendet worden dafür, dass man für die Briten, die in Spanien, Frankreich, Deutschland und sonst wo leben, einen guten Deal rauskriegt. Wir haben jetzt nichts Neues. Das Wahlergebnis bringt dazu überhaupt nichts Neues. Ich denke und hoffe, dass man sich da einigermaßen anständig und einigermaßen schnell wird einigen können, weil es ja in aller Interesse ist, dass das geht.
Für Theresa May muss jetzt eine hauchdünne Mehrheit reichen, und zwar in einer Situation, in der die Insel vor diesen gigantischen Herausforderungen steht. Nehmen wir mal eine dieser Herausforderungen, den Terrorismus. Drei Anschläge in weniger als 3 Monaten mit mindestens 33 Toten, da hat May gesagt, wenn uns unsere Menschenrechtsgesetze hindern, dann können wir sie auch irgendwie ändern, und das war für viele doch sehr alarmierend. Muss sie da nun liefern und wie?
Theresa May hat schon lange als Innenministerin angekündigt, sie würde gerne Großbritannien aus der Europäischen Menschenrechtskonvention rausnehmen und den dazu passenden Human Rights Act, das Menschenrechtsgesetz Großbritanniens, ändern. Das ist also nicht so richtig Neues, dass sie das will, aber ich glaube nicht, dass das im Moment in der Regierung mehrheitsfähig ist, und sie hatte jetzt eine extrem knappe Mehrheit. Das war Teil eines Konzept, das sie meinte, dann liefern zu müssen. Sie hat nicht nach dem Manchester-Anschlag sich da deutlich zurückhaltender geäußert. Nach dem letzten Anschlag in London dachte sie, jetzt muss sie aber mal ein Machtwort sprechen und sich wieder profilieren. Sie ist in die Kritik geraten wegen der vielen abgeschafften Polizistenstellen, 19.000, dass man sie jetzt einmal auf den Tisch haut. Da ist aber nicht so richtig viel Konkretes bei gewesen, und ich weiß nicht, ob das mit den Menschenrechtseinschränkungen jetzt auch tatsächlich passieren wird.
Schauen wir nochmal auf diese nach der Wahl geschwächte Theresa May. Das war eine Zitterpartie, das bleibt eine Zitterpartie, denn Theresa May wird von wechselnden Mehrheiten abhängen. Heißt das, sie muss in alle möglichen Richtungen, muss allen möglichen Seiten, auch Gegnern, dauernd Zugeständnisse machen?
Ja, also das wird jetzt ungeheuer schwierig für sie. Das ist ein echter Klimmzug, den sie da machen muss. Erstens nicht Koalitionspartner, die Duldungspartei, die DUP, das ist kein sehr leichter Partner, die zudem auch zum Brexit kein sehr klares oder widerspruchsfreies Konzept hätten. Sie muss eingehen auf die sehr breit gestreute Bandbreite zu Brexit und zu anderen Fragen innerhalb ihrer eigenen Partei. Sie muss Leute einbinden, davon hat sie viele vorher vergrätzt, gerade als sie frisch an die Regierung kam. Also ob die das schafft und wie lange sie im Amt bleibt, ist für mich noch eine offene Frage.
So ist Regieren ja faktisch kaum möglich, man ist dann erpressbar. Glauben Sie also, es könnte dann auch so weit kommen, dass es am Ende nochmal Neuwahlen gibt?
Es gab es schon mal vor etwas über 40 Jahren eine Minderheitenregierung, die dann 6 Monate später durch Neuwahlen mit einer kleinen Mehrheit dann bestätigt wurde. Ich habe nur das Gefühl, die britische Bevölkerung ist komplett wahlmüde. Wir haben ja 2015 vor 2 Jahren die Parlamentswahlen gehabt, 2016 das Referendum, 2014 für die Schotten übrigens auch noch ein Referendum und jetzt 2017 die nächste Parlamentswahl. Ich glaube, die Briten wollen nicht noch eine Wahl haben. Da wird man sich wahrscheinlich anders zusammenraufen müssen. Könnte halt sein, dass Theresa May gegen jemand anders ausgetauscht wird.
Was sagt das eigentlich aus über eine Frau, die als eiskalt und knallhart auftritt, ähnlich wie Thatcher, eine eiserne Lady, die aus reinem Machtkalkül Wahlen ansetzt, dann geht das Kalkül nicht auf und danach zeigt sie sich davon völlig unbeeindruckt.
Ja, das ist erstaunlich. Also man konnte ihr, glaube ich, gut nachsehen, dass sie längst nicht so telegen ist wie ihr Vorgänger David Cameron oder auch Tony Blair. Das ist Angela Merkel ja auch nicht. Das kommt bei den Leuten gar nicht so schlecht an. Womit sie allerdings etwas doch wieder Zustimmung verloren hat bei den Wahlen, ist diese etwas mechanischen, routinemäßigen Antwort. Sie ist auch schon als Maybot bezeichnet worden dafür, dass sie jetzt in ihrer ersten Erklärung fast eigentlich kein Wort darüber verliert, dass er es nachschieben muss. Das hat ihr sicher auch keine weiteren Freunde gemacht. Das ist halt auch nicht ihre Stärke, auf Leute zugehen und auf Leute eingehen. Vielleicht eine Qualität, die jetzt sehr, sehr wichtig wäre für sie.
Maybot, also eine Zusammensetzung aus May und Robot, aus Roboter. A bloody difficult woman hat ja mal ein Widersacher über Theresa May gesagt. Wir haben das auch am Anfang der Sendung gehört. Trotzdem wird sie weiter regieren. An die Arbeit jetzt. hat sie gesagt, ja, den sie von
Queen der Mann, Elizabeth, der das gesagt hat, ist einer ihrer Parlamentarier, Ken Clark. Den muss sie auch mitnehmen. Der hat das aber mit gewissem Respekt gesagt. Das ist sie, aber es genügt ja jetzt nicht, difficult zu sein. Sie hat das ein bisschen vor sich hergetragen, damit sie sagen konnte, ich bin durchsetzungsfähig. Aber jetzt muss sie halt Konsens bilden in einer sehr geschwächten Tory-Partei und mit ihrer Mitwirkung geschwächten. Das wird schwierig für sie.
Es ist überhaupt alles sehr difficult gerade, nicht nur sie, sondern auch die Situation. Wohin führt sie jetzt ihr Land? Wo glauben Sie, steht Großbritannien in, sagen wir mal, 5 Jahren?
Ja, ich denke, es wird einen nicht ganz so harten Brexit geben wie angekündigt. Ich glaube, meine Einschätzung ist, dass in 5 Jahren die Premierministerin auch nicht Theresa May heißt.
Professor Gerhard Dannemann vom Center for British Studies an der Humboldt-Universität. Vielen Dank. Theresa May hat verloren, aber nicht nur sie, auch die Briten insgesamt, denn auf unsichere Zeiten folgen nun noch unsicherere Zeiten und weitere Instabilität. Die Gräben zwischen Jung und Alt, Stadt und Land vertiefen sich und das in einer Zeit, in der Großbritannien ohnehin schon so viel auf einmal zu bewältigen hat. Das war HR2 der Tag, May Day, das Drama im gespaltenen Königreich. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Pieroth.